Höre Israel zum Bibelgespräch bei Radio Horeb. Ganz herzlich willkommen, sagt Gabi Fröhlich. Wir betrachten an diesem Freitag schon das Evangelium des kommenden Sonntags. Das ist dann der 5. Fastensonntag. Das heißt, wir gehen dann mit großen Schritten jetzt schon auf die Kar- und Osterwoche zu. Und wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nachdenken können über das Evangelium nach Johannes aus dem 12. Kapitel, die Verse 20 bis 33. Dieses Kapitel wird uns begleiten jetzt, dieser Abschnitt wird uns begleiten an diesem Sonntag und dann auch ein wenig durch die kommende Woche. Und damit wir so herausfinden können, was Gott uns mitgeben möchte in diese 5. Fastenwoche. Dafür wollen wir heute sprechen wieder mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung im Mainz. Sie sind uns zugeschaltet aus dem Kloster der ewigen Anbetung. Herzlich willkommen, Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina.
Grüß Gott. Grüßt euch.
Ja, grüß Gott, hallo.
Wir schauen also auf das Johannesevangelium weiter. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aufschlagen möchten, die Bibel, dann ist es 12. Kapitel, die Verse 20 bis 33. Oder Sie schauen im Schott nach unter dem 5. Fastensonntag, dem Evangelium. Bevor wir hineintauchen in diesen Bibeltext, wollen wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns führen und begleiten möge, unser Herz öffne für das Wort des Herrn. Und Mutter Theresia spricht ein Gebet für uns alle.
Komm, Heiliger Geist, und atme in uns. Komm, Heiliger Geist, und erleuchte unser Herz. Durchdringe unseren Verstand und lass uns erkennen, was du uns mit deinem Wort, mit der frohen Botschaft, dem Evangelium sagen willst. Ohne dich sind wir in der Finsternis, aber wenn du uns dein Licht schenkst, dann haben wir die Einsicht, die wir für unser Heil, für unsere Seele benötigen. Komm, Heiliger Geist, und atme in uns. Amen.
Amen.
Amen. Dann hören wir jetzt das Wort der Heiligen Schrift. Der Golgotha wirft seinen Schatten schon ein wenig voraus wieder. Das werden wir jetzt hören. Schwester Franziska wird uns den Bibelabschnitt vorlesen, über den wir dann gleich nachdenken wollen.
In jener Zeit traten einige Griechen, die beim Osterfest in Jerusalem Gott anbeten wollten, an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach, und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde.
Soweit die Worte des Evangeliums. Wir hören jetzt ein wenig Musik und können diese Worte in uns wirken lassen und versuchen zu spüren, was sie in uns bewegen. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Horeb mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina sind uns wieder verbunden für diese Stunde der Betrachtung der Heiligen Schrift. Wir haben das Evangelium des kommenden Sonntags gehört. Das wird aus dem Johannesevangelium sein, Kapitel 12, die Verse 20 bis 33. Die Antwort Jesu an die Jünger, die kommen, nachdem sie Besucher gesehen haben, die Jesus sehen wollten und die gesagt haben, Herr, wir möchten Jesus sehen. Und die Antwort, die gar keine richtige Antwort zu sein scheint, zunächst mal auf diese Bitte, auf diese Frage, was hat es uns gesagt? Vielleicht magst du, Schwester Franziska, den Anfang machen.
Ja, es sind zwei Punkte, die mich jetzt angesprochen haben. Das erste, ja, man könnte so die Überschrift auch setzen, hier dieses Zitat von Vers 21, Herr, wir möchten Jesus sehen. Also da gibt es Menschen, die von weit her kommen. Ich gehe mal davon aus, dass die Griechen nicht in Jerusalem gelebt haben, sondern tatsächlich einen weiten Weg hinter sich haben und auch dort, wo sie wohnen, scheinbar von Jesus gehört haben. Und sie haben den Wunsch, Jesus zu sehen. Und das spricht aus vielen Herzen. Viele Menschen möchten gerne Jesus sehen, möchten Jesus kennenlernen. Aus welcher Motivation können wir hier nicht sagen? Das ist wohl ganz verschieden. Vielleicht ist es einfach auch nur eine Neugier. Vielleicht ist es aber auch eine Sehnsucht. Und ich kann von mir persönlich sagen, dass ich schon so diese Sehnsucht in mir trage, Jesus wirklich einmal sehen zu können. Ich sehe ihn jeden Tag in der verborgenen Gestalt, im Brot. Aber Jesus leibhaftig zu sehen, also das würde ich mir doch mal sehr gerne wünschen, ihn einfach vor mir stehen zu sehen und mit ihm von Mensch zu Mensch reden zu können. Das ist uns versagt, aber die Menschen damals, sie konnten Jesus leibhaftig sehen und diese Griechen, ja, waren daran interessiert, aus welchem Grund auch immer. Aber was mich dann anspricht, auf diese Stelle bezogen, ist dann der Schluss, wenn Jesus in Vers 32 sagt, und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Also auch diese Griechen, die jetzt Jesus sehen wollen und vielleicht gar keine Gelegenheit mehr dazu haben, weil jetzt die Zeit drängt, Jesus ist auf seinem Leidensweg. Wenn Jesus erhöht sein wird, dann wird er alle an sich ziehen. Nicht nur seine Jünger, nicht nur die Apostel, nicht nur die eben zu Lebzeiten an nachgefolgt sind, sondern er sagt hier alle, also auch uns heute. Er will auch uns an sich ziehen und unsere Sehnsucht stillen. Das ist so der erste Gedanke, also Jesus sehen wollen und von ihm angezogen werden. Und das Zweite, was mich immer wieder auch erstaunt, in den Evangelien gibt es ja immer wieder Stellen, wo von, ja, sag mal ganz allgemein, Gemütsregungen Jesu die Rede ist. Hier heißt es in Vers 27, da sagt er von sich selbst, jetzt ist meine Seele erschüttert. Es gibt ja einige Stellen, zum Beispiel als Lazarus gestorben war, wo es heißt, und Jesus weinte oder er hatte Mitleid mit den Menschen, die kein Brot hatten, oder er hatte Mitleid mit dem Jüngling, den er gern hatte, der aber dann doch nicht ihm nachgefolgt, sondern gegangen ist. Also Jesus hat tatsächlich menschliche Regungen, die er verspürt und die auch sein Handeln bestimmen. Und hier heißt es, jetzt ist meine Seele erschüttert. Also er tritt seinen Leidensweg an und nimmt diesen Weg auch an, obwohl oder vielleicht weil gerade auch seine Seele erschüttert ist. Also es ist nicht einfach ein Spaziergang, den er als Gottessohn geht, weil er alles voraussieht und das Ende sieht und dass alles gut wird sozusagen. Nein, er ist wirklich erschüttert und er weiß, dass es ein sehr schwerer Weg sein wird und er wird ihn dennoch gehen. Also diese beiden Punkte sind mir sehr wichtig, dass Jesus tatsächlich alle an sich ziehen will und dass er auch, wie wir es von uns kennen, tatsächlich ja Gemütsbewegungen hat, dass er spürt, was auch wir Menschen spüren, die einen Leidensweg gehen müssen. So viel von mir.
Danke. Ja, danke, Schwester Franziska. Mutter Theresia hören wir jetzt.
Für mich ist ein Satz wichtig und den habe ich schon als Kind oder als Jugendliche immer mal wieder betrachtet oder er ist mir dermaßen zu Herzen gegangen von dem Sterben. Und ich habe mir vorgestellt, wenn es hier heißt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, in die Erde zu fallen und zu sterben. Aber es heißt da, wenn es stirbt, bringt es reiche Frucht. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, und was habe ich dann davon? Ich bin dann diejenige, die in der Erde stirbt und die reiche Frucht ist ja dann nicht mein. Also davor hatte ich dann irgendwie ein bisschen Angst, so als Weizenkorn verwendet zu werden für andere. Und Jesus ist ja derjenige, der das eigentliche Weizenkorn ist, der wirklich in die Erde gelegt wurde. Und er allein hat diese reiche Frucht der Erlösung gebracht. Aber für uns Menschen ist diese Vorstellung, sich so ganz loszulassen, hineinzusterben, in eine Familie, in eine Gemeinschaft, sich so ganz verausgaben. Also diese Vorstellung, die kann ganz schön Angst machen. Und dann heißt es tatsächlich noch, wer an seinem Leben hängt, verliert es. Und welcher Mensch hängt nicht an seinem Leben? Es wäre auch unnormal, nicht an seinem Leben zu hängen. Denn das Leben wegzuwerfen, sich selbst das Leben zu nehmen, das ist ja all das, was wir als das Gegenteil ansehen, nämlich als ganz und gar verwerflich. Also was soll das jetzt bedeuten, dass ich nicht an meinem Leben hängen darf? Und für mich ist das die Aufforderung, in den Willen Gottes hineinzusterben. So wie Jesus es getan hat, nämlich wenn er sagt, mir ist Bange und Angst vor dem, was mich jetzt erwartet, aber, und das sage ich jetzt mal so, ich werde in den Willen Gottes hineinsterben. Ich werde den Vater zwar bitten, von meinem menschlichen Herzen her, dass er den Kelch von mir wegnimmt oder dass ich ihn nicht trinken muss. Aber mein Herz sagt auf der anderen Seite auch, Vater, in deine Hände lege ich mich selber und lege ich meinen Willen. Das ist das, was mich jetzt im Moment beeindruckt. Denn dieses Evangelium, da könnte man ja eigentlich 4 Evangelienteile draus machen, so reichhaltig ist es. Aber ich möchte es jetzt im Moment dabei belassen.
Ja, danke, Mutter Theresia. Ja, mir geht es ähnlich. Bei manchen Evangelien hat man das Gefühl, was sollen wir da eine Stunde drüber reden? Und dann meistens ist es dann doch ganz viel. Und bei diesem hier weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ist es so gegangen beim Lesen? Also ich bin an ganz vielen Punkten auch hängen geblieben. Ich streiche jetzt auch nur weniger heraus. Zuerst einmal scheint mir Jesus hier auf die Frage, wie wollen Jesus sehen, keine Antwort zu geben. Er sagt jetzt nicht, kommt her, hier bin ich oder so, sondern er sagt etwas und erst dachte ich, na, warum antwortet er ihnen da nicht? Vielleicht ist er schon so eingenommen von dem, was vor ihm liegt, dass das so stark inzwischen in ihm präsent ist, dass er eigentlich schon am Weitergehen ist innerlich und vielleicht ist das auch ein Teil davon, aber auf der anderen Seite, vielleicht sagt er uns auch dadurch in seiner Antwort, wie wir Jesus sehen können. Vielleicht geht er schon innerlich über diese konkreten Menschen, die da stehen, hinaus bis hin zu uns und wir kommen und sagen, wie Schwester Franziska sagte, wir möchten Jesus sehen und dann sagt er uns, wie es geht. Vielleicht ist es das auch ein wenig die Antwort, dass in der Verherrlichung des Menschensohns der Moment kommt, wo alle Zeiten ihn sehen können. Eben, wie können wir Jesus sehen, wenn wir seinen Weg gehen, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bleibt es reiche Frucht, also der Weg Jesu, wie Mutter Theresia ihn gesagt hat. Dann, wer an seinem Leben hängt, verliert es. Also erscheint uns irgendwie auf diese Frage, wir möchten Jesus sehen, eine ganz drängende Herzensantwort geben zu wollen. Wenn ihr mich sehen wollt, wenn einer mir dienen will, folge er mir nach und wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Das heißt, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir diese innersten Herzensgebote, die er uns jetzt eben im Angesicht des Todes schon sagt, ernst nehmen, dann können wir ihn sehen, dann können wir bei ihm sein. Also das scheint mir, irgendwo scheint mir dieser Gedanke, den Mutter Theresia eben auch rausgestrichen hat, auch eine Antwort zu sein auf die Frage, Herr, diese Sehnsucht, die wir Menschen haben, wir möchten Jesus sehen und bis heute möchten wir ihn sehen, bis heute zieht er uns und will uns an sich ziehen und wie, indem wir können ihn sehen, wenn wir ihm nachfolgen auf seinem Weg. Das ist das eine, was mich anspricht in diesem Evangelium, denn auch ich möchte Jesus sehen und mir scheint ja eine Antwort zu geben auf diese Sehnsucht, wie ich ihn sehen kann, wie über alle Zeiten das geht. Und dann der zweite Punkt ist auch für mich diese seltsame Logik, von Sterben, wer stirbt, der lebt, wer loslässt, erhält, wer festhält, verliert, wer sich ans Leben klammert, wird sein Leben verlieren. Und das ist tatsächlich auch etwas, was mich beschäftigt, weil so vom Grundgedanken her, wenn man irgendwie mit dem Christentum länger gelebt hat, dann ist uns das natürlich alles vertraut. Aber wenn es dann ins Konkrete geht, in den Alltag hinein, dann merkt man, was dieses Sterben wirklich manchmal für ein Sterben sein kann. Also was da auch der innere Mensch rebelliert dagegen, wie man sich innerlich wehrt. Ich habe mal einen schönen Satz gelesen von jemandem, der sagte, dass manchmal sind wir wie so ein kleiner Hund, der sich mit allen Vieren gegen den Boden stützt, wenn er vom Herrchen an der Leine gezogen wird. Ja, also das Herrchen zieht an der Leine und wir bremsen mit allen Vieren und wollen nicht weiter. Und dieser Priester, der das geschrieben hat, sagte, Herr, ich bin dieses Hündchen, zieh mich weiter, auch wenn ich innerlich rebelliere. Aber eben, oft ist es so, dass dieses Sterben uns dann an einer Stelle erwischt, auch wenn es vielleicht nach außen gar nicht besonders dramatisch ist, wo wirklich alles anfängt, sich zu wehren wie wild. Und ich habe mich dann gefragt, zum Beispiel, wenn ich, das habe ich auch im Gespräch mit den Hörern, hören wir das ganz oft, ja, muss ich nicht auf mich auch achten? Und das ist so schwierig, das manchmal auseinander zu kriegen. Auf der einen Seite diese Ganzhingabe, auf der anderen Seite gibt es diese sogenannten Gutmenschen, die dann ständig missbraucht werden und irgendwann Burnout haben. Also wo liegt dieses Sterben dann? Und wie, ich merke schon auch, man hat manchmal das Gefühl, alle Welt zieht an einem. Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, warum fühlt sich das so an, als ob alle von allen Richtungen an einem zerren und ziehen? Und dann habe ich mich gefragt, vielleicht liegt es daran, dass ich mich nicht ganz gebe. Ich vermute, an Mutter Theresa haben auch alle gezogen. Und vielleicht war sie aber in einer Haltung des immerwährenden Gebens, dass für sie das gar nicht wie so ein Ziehen und Zerren so war, sondern dass das in ihre innere Bewegung mit hineinging. Natürlich gebe ich mich, aber ich finde das manchmal, vielleicht können wir darüber auch gleich noch ein wenig sprechen. Ich finde das gar nicht leicht, das auseinanderzubringen, wie das, wenn es konkret wird, aussieht. Und man kriegt ja oft gesagt, es ist nicht gesund, sich immer nur zu verschenken und verschenken. Man muss auch gucken, dass man selber noch Substanz hat und so. Vielleicht können wir da gleich nach der Musik nochmal kurz drüber sprechen. Und dann ein letztes, wenn Jesus sagt, vom Gericht spricht. Also ich habe das Gefühl, es geht jetzt auf Golgotha zu. Er spürt, dass seine Stunde kommt. Und der ganze Tonfall in diesem Evangelium ist fast ein wenig triumphierend. Also man spürt den letzten Triumph schon durch, wenn er sagt eben, er sieht schon, dass der Herrscher der Welt hinausgeworfen wird. Er sieht seinen Sieg schon vor sich, dass man spürt vielleicht, und vielleicht ist es gut, wenn wir das am 5. Fastensonntag jetzt hören nochmal, dass wir wissen, es sieht, das Sterben Jesu ist auf der menschlichen Seite der tiefste Absturz und das muss uns berühren und betroffen machen. Und auf der anderen Seite hat er diese göttliche Natur, die schon den Triumph vorausahnt, und das hat auch etwas Stärkendes und Tröstendes, das vielleicht auch uns helfen kann, wenn wir ein schweres Kreuz zu tragen haben. Also für mich sind es diese Punkte, wie gesagt, es ist wahnsinnig viel drin in dem Evangelium. Wir hören jetzt noch ein wenig Musik. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Schwestern. Normalerweise kommen wir dann mit unseren Hörern ins Gespräch, und ich kann mir vorstellen, bei diesem Thema, bei diesem Evangelium wäre da auch von der Seite unserer Hörer noch ganz viel beizutragen. Ich finde das in diesem Moment jetzt gerade sehr schade, dass wir heute eine Aufzeichnung machen müssen aus terminlichen Gründen und deshalb die Sendung nur mit uns dreien gestalten. Aber ja, wie gesagt, es ist viel zu sagen. Wir hören jetzt etwas Musik und dann werden wir weitersprechen im Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Das ist ein ganz bekannter Satz aus dem Evangelium, Johannesevangelium. Wir hören ihn an diesem Sonntag und wir sprechen über diese ganze Evangeliumsstelle, Worten Jesu an seine Jünger, heute im Bibelgespräch mit Mutter Theresia und Schwester Franziska vom Kloster der ewigen Anbetung in Mainz. Wir haben über diesen Satz eben schon in einer ersten Runde ein klein wenig nachgedacht und ich muss daran denken, dass in ganz vielen auch Gesprächen mit Hörern immer wieder kommt, ich fühle mich, ich versuche alles zu geben und am Ende fühle ich mich ausgenutzt, weil die Menschen keine Rücksicht auf mich nehmen. Dann heißt es immer wieder, passt auf, gib auch auf dich Acht. Und man kann, es heißt ja auch, man soll den Nächsten lieben wie sich selbst. Also man muss auch auf sich selber achten und so. Das sind alles schöne Ratschläge. Und dann auf der anderen Seite haben wir Heilige vor Augen, wo man das Gefühl hatte, die haben überhaupt nicht auf sich geachtet. Die haben wirklich einfach alles gegeben und man fragt sich, wie haben die das gekonnt, ohne selber daran zu zerbrechen. Habt ihr darauf irgendeine Antwort? Nämlich man sieht ja, es gibt Menschen, die fallen wirklich in die Erde, die sterben und es bringt eine wahnsinnig reiche Frucht. Und dann sehen wir bei uns selber manchmal, wir haben nicht das Gefühl, dass eine furchtbar reiche Frucht dabei rauskommt und ich gehe dran kaputt.
Also um die Frucht selbst können wir uns selbst gar nicht kümmern. Das entscheiden wir nicht wir, sondern ich denke, das ist wirklich das, was dann auch Gott entscheidet, welche Frucht wie entstehen wird. Aber was wir tun können, was für uns ganz wichtig ist, ist, ich sage es jetzt mal mit menschlichen Worten, dass wir unseren inneren Tank auffüllen. Und den können wir nur auffüllen in unserer Gottesbeziehung. Ich kann also nur so viel geben, wie ich habe. Und ich kann nur so viel haben, wie ich mir von Gott schenken lasse. Also wenn ich jetzt nicht intensiv in meiner Gottbeziehung bin und nicht intensiv im Gebet bin und nicht intensiv danach frage, Gott, was ist der nächste Schritt, den ich gehen soll, dann überfordere ich mich selbst, wenn ich dann mich nur auf meine Mitmenschen stürze und mich nur verschenke mit etwas, was ich selbst eigentlich gar nicht richtig habe. Also die Voraussetzung der Nächstenliebe ist meines Erachtens wirklich die Gottesliebe, die ich erst in Anführungszeichen pflegen muss. Und erst wenn ich aus dieser Gottesliebe heraus handle, dann kann es auch tatsächlich Frucht bringen, eine Frucht, die mich nicht austrocknet. Also das ist eigentlich das A und O, das Wichtigste, was wir tun können, aus unserem Gebetsleben, aus unserer Beziehung zu Gott heraus handeln. Wenn wir auf rein menschlicher Ebene handeln, dann ist, wenn der Tank leer ist, dann gehen wir quasi auf dem Zahnfleisch und dann überfordert es uns. Und ich denke, das zeigen uns ja auch die Heiligen, die ganz Gott verbunden gelebt haben, Das ist eigentlich der Schlüssel von allem, nicht das, was sie an den Menschen getan haben. Das ist die Folge aus dieser Gottesbeziehung. Und deswegen, glaube ich, müssen wir den Fokus darauf richten, wie stehe ich vor Gott, wie halte ich meine leeren Hände vor Gott und nicht, was habe ich heute alles für die Mitmenschen getan oder was werde ich morgen in Einzelnen für die Mitmenschen tun. Das ergibt sich dann aus der Folge heraus, wie ich mit Gott mein Leben lebe. Und ich glaube, diese Burnouts, die gibt's auch im geistlichen Bereich. Also wenn ich nur, ich sag mal, menschlich, weltlich denke und nicht von Gott her denke und handle, dann bin ich irgendwann leer. Dann ist mein Tank leer. Dann nutzt auch letztendlich mein ganzes Handeln nicht an meine Nächsten, wenn es nicht aus dieser Gottesbeziehung herauskommt.
Das heißt, da ist der Blick auf Jesus selber auch wieder. Jesus hat selber immer auf das Gebet, die Zeiten des Gebets geachtet und hat dafür auch manchmal die Leute stehen lassen. Das heißt, es geht nicht darum, dass man alle zufrieden stellt. Nicht, das hat Jesus am Ende ja auch nicht getan. Er hat nicht immer das gemacht, was alle wollten. Er konnte die Leute sogar auch richtig vor den Kopf stoßen manchmal. Das heißt, das Wesentliche ist nicht, dass wir die Leute zufriedenstellen um uns herum und versuchen, allen es recht zu machen. Ich glaube, da ist es auch die Gefahr des Burnouts dann. Und sondern, dass wir tatsächlich, wie Schwester Franziska es gerade sagte, in einer tiefen Beziehung mit Gott im Gebet sind und von ihm her empfangen, wo hinein wir sterben sollen. Ist das richtig?
Ja, ich würde auch sagen, dieses Menschen zufriedenstellen, das kann auf zwei Ebenen passieren, also oberflächlich ihnen gleich zu Willen zu sein und das zu tun, was sie jetzt erwarten, so wie es bei Jesus auch war, dass man jetzt erwartet hat, dass er jetzt Wunder tut und Kranke heilt etc. oder sie lehrt und Jesus aber dann doch oft ins Gebet erst ging und dann mit den Menschen, auf die Menschen zugehen konnte. So geht es uns doch auch, dass wir dann auf der zweiten Ebene erst dann wirklich die Menschen zufriedenstellen können, wenn wir überzeugt und überzeugend mit den Menschen umgehen. Also wenn wir sie oberflächlich zufriedenstellen, dann hält das nicht lange. Da sind sie jetzt im Moment mal zufrieden mit dem, was wir sagen oder tun, aber es hat keine Wirkung. Wir müssen wirklich aus dieser Gottbeziehung heraus handeln, damit es auch tatsächlich eine tiefgehende Wirkung hat, auch bei den anderen. Also wir können nur Zeugen sein, wenn wir überzeugend unseren Glauben leben und nicht nur einfach so oberflächlich darüber sprechen, das ist nachher sowieso wieder vergessen. Also die Nächstenliebe muss wirklich aus dieser ganz tiefen Gottbeziehung heraus geschehen, sonst hat diese Wirkung keinen Bestand. Und das ist vielleicht auch das, was Jesus mit der Frucht bringt. Also nur wenn wir dann in die Erde fallen und sterben, dann gibt es wirklich eine Frucht. Wenn wir nicht in die Erde fallen und nur, ich sage jetzt mal einfach nur Sprüche daher sagen, dann wird es keine Frucht tragen. Wir müssen da schon auch ein Stück dabei sterben. Das bedeutet auch darauf verzichten, dass die Leute sofort mit allem zufrieden sind, was wir jetzt sagen und tun. Darum geht es nicht. Es geht darum, wirklich die Botschaft überzeugen zu bezeugen und weiterzutragen.
Also es ist ja auch da wieder Jesus als Vorbild. Selbst Herodes hat er vor den Kopf gestoßen, den hat er gar nicht zufriedengestellt, als der dann ein Wunder sehen wollte. Ne? Ja. Mutter Theresia, möchtest du noch was ergänzen?
Wenn ich euch so zuhöre, und dann muss ich daran denken, wie wenig wir von dem perfekt vollbringen, was wir uns vornehmen, welche Vorsätze wir wirklich aufs i-Tüpfelchen einhalten, wie wir immer wieder treu und redlich das tun, was für uns wichtig oder geboten ist, was wir als den Willen Gottes erkennen. Wir müssen doch zugeben, dass wir da immer wieder zurückbleiben und dass wir gerade in der Nächstenliebe, ich meine, wer wird nicht genervt von diesem oder jenem Verhalten? Also wir spüren, dass wir da immer wieder sehr, sehr zurückbleiben, obschon wir doch in einer gewissen Gottverbundenheit leben möchten und von daher die Kraft haben wollen, das zu tragen, was uns täglich aufgegeben ist. Und ich habe gestern Abend bei Franz von Sales wieder gelesen, wenn ich mich über mich ärgere, dass ich das eben nicht so perfekt tun kann, dann soll ich mich jetzt nicht ausschimpfen und soll verzweifeln an mir, sondern, so wie er sagt, rede deinem Herzen gut zu und sag ihm, du armes Herz, jetzt hast du dir so viel vorgenommen und bist doch wieder gefallen. Mach dir selber Mut und bete. Sage dir, dass du beim nächsten Mal wieder besser aufpassen musst und rede dir so gut zu, wie ein Vater seinem Sohn gut zureden würde. Also diese Erfahrung, dass wir doch immer wieder zurückbleiben, ist ja manchmal auch entmutigend. Aber diesen Rat von Franz von Sales finde ich sehr beachtenswert, dass wir uns nicht dann selber zugrunde richten mit unseren Idealen, sondern dass wir immer wieder, wenn wir fallen, uns daran aufrichten, dass Jesus sein Kreuz auch nicht strahlend vorausgetragen hat, sondern dass er, wie wir es im Kreuzweg betrachten, doch dreimal gefallen ist. Und das ist für mich wichtig, dass wir auch Menschen bleiben dürfen und da nicht ein Burnout erleben, weil wir uns vor lauter Anstrengung unsere Vorsätze einzuhalten übernehmen. Das ist jetzt im Moment mein Gedanke gewesen.
Ja, vielleicht, dass wir auch nicht in die Versuchung kommen, uns selber zu beurteilen und einzuschätzen, wie weit bin ich schon oder so, sondern wirklich einfach den Weg gehen, so gut wir können und dann eben, wie Franz von Sales es sagte, wenn wir dann fallen, wenn wir hinter zurückbleiben, was gar nicht ausbleiben wird, dass wir dann einfach wieder auf Jesus schauen, wieder weitergehen und vielleicht die in dem Wissen schon, dass die Vollkommenheit wir nicht erreichen werden hier, sondern dass es dazugehört, zu fallen und wieder aufzustehen und das von Herzen zu probieren. Immer wieder, immer neu. Ist die Frage, welchen Anspruch wir haben. Ich denke, an der Stelle können wir nochmal eine kurze Pause mit Musik machen und dann vielleicht noch auf den einen oder anderen weiteren Punkt des Evangeliums vom kommenden Sonntag eingehen. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir betrachten aus dem Johannesevangelium im 12. Kapitel den Abschnitt, der uns am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe auch vorgetragen wird. Wir haben schon einiges gesagt über diesen bekannten Satz, über das Weizenkorn, das in die Erde fallen und sterben muss, um nicht allein zu bleiben. Aber dieses Evangelium ist ja unglaublich reichhaltig und wir haben in einer ersten Runde eben auch schon ganz viele verschiedene Punkte angesprochen. Vielleicht können wir noch auf den einen oder anderen Punkt ein wenig weiter eingehen. Vielleicht, ich möchte beiden Schwestern, Schwester Franziska und Mutter Theresia, fragen, gibt es irgendetwas, was ihr gerne noch vertiefen möchtet?
Ja, ich habe mich immer wieder gefragt, ich muss an der Stelle ja an den Berg Tabor denken, wo man Gottes Stimme hörte, wo der Geist in einer Taube herabkam am Jordan, bei der Taufe Jesu. Also es gab Momente, wo Gott gehandelt hat, wo Gott gesprochen hat. Und hier an dieser Stelle spricht auch Gott. Da heißt es, da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Das ist natürlich Gottes Stimme, der Vater, der darauf antwortet, auf die Aussage Jesu, Vater, verherrliche deinen Namen. Und darauf reagiert der Vater. Auf dem Berg Tabor waren nur 3 Jünger dort und haben diese Stimme gehört. Hier heißt es, die Menge, die dabei stand, also es müssen viele gewesen sein, die das hörten, haben aber nicht verstanden, was Gott gesagt hat. Die einen sagten, es hat gedonnert und andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Also nicht zu der Menge, sondern zu Jesus selbst. Und ich frage mich, wie ist das, wie erleben wir das heute, wenn wir Jesus begegnen, wenn wir zum Beispiel in der Anbetung sind, wenn wir Eucharistie feiern, wenn wir im Gebet sind und zu Jesus sprechen, wirkt da auch Gott Vater, der uns etwas zu unserer Jesus-Beziehung sagt? Gibt es da auch die Stimme Gottes, die zu hören ist, die das bestätigt, was sein Sohn uns sagt. Also es ist ja ein Geschehen, dass, wenn wir an die Dreifaltigkeit glauben, die nicht immer nur von einer Seite kommt, sondern wir, ja, Gott wirkt durch alle drei Personen auf uns ein. Und wie stehen wir vor Gott? Stehen wir vor Jesus? Leben wir im Heiligen Geist? Hören wir auf Gottes Stimme? Also für mich persönlich ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder alle drei Personen vor Augen haben und uns nicht fokussieren auf eine Person und das andere ausschalten, denn diese Gefahr besteht auch. Also die Erfahrung zeigt, dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte Jesus sehen, aber ich möchte nicht Gott hören, sozusagen. Ja, also die dann darauf fixiert sind, mehrere Messen am Tag zu erleben, um diese Jesusbegegnung zu erfahren, aber Schwierigkeiten damit haben, auf Gott zu hören, was Gott sagt, oder sich von dem Heiligen Geist führen zu lassen. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber für mich ist es mein Bemühen, wirklich immer wieder die Dreifaltigkeit oder mich der Dreifaltigkeit auszusetzen und nicht der Gefahr zu erliegen, mich auf eine göttliche Person zu beschränken und das andere auszublenden. Also ich frage mich immer wieder, warum ist es damals so schwierig gewesen, Gott zu verstehen, wenn Gott gewirkt hat in Zusammenhang mit Jesus? Also das ist ja auch letztendlich ein Beziehungsgeschehen, was geschieht zwischen Gott Vater und Jesus, aber auch ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und den Menschen. Aber das war wohl schon immer sehr schwer, auch wenn wir das Alte Testament lesen, wie Gott sein Volk Israel geführt hat, wie viele Missverständnisse es immer wieder gab und wie oft die Ohren sozusagen versperrt waren vor dem, was Gott sagen wollte und gesagt hat. Wie gesagt, da die Frage an mich heute, wie offen sind meine Ohren, wie offen ist mein Herz für das, was Gott mir sagt, womit er vielleicht auch mir helfen will, seinen Sohn besser zu verstehen oder auch, und das ist mir besonders wichtig, den Leidensweg mit Jesus zu gehen. Nicht nur in dieser Karzeit, in dieser Fastenzeit und in der Karwoche, sondern das ganze Leben hindurch, wenn das Kreuz ja mir zu schwer wird. Wie kann ich mir auch dort von Gott wieder zusagen lassen, dass er diesen Weg mitgeht, wenn ich Jesus, seinem Sohn, folge? Das ist auch so ein Aspekt, der mich aus diesem Evangelium heraus anspricht.
Diese Brennpunkt-Dreifaltigkeit. Da ist es ja auch so, Jesus sagt ja, Vater, rette mich aus dieser Stunde. Das ist das, was wahrscheinlich der Mensch in ihm schreit, nicht? Aber er sagt dann ja, deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Das kommt ja jetzt hier immer wieder. Dann sagt der Vater, ich habe verherrlicht und werde wieder verherrlichen. Also das scheint der Sinn des Ganzen zu sein irgendwie, die Verherrlichung des Namens Gottes. Was können wir darunter verstehen? Dass das so diese eigentlich das ganze Ziel ist des Lebens und Wirkens Jesu, den Namen Gottes zu verherrlichen. Und damit ja auch unser Leben, nicht? Eigentlich müssten wir sagen, unser Ziel in diesem Leben ist es, irgendwo in unserem Leben Gott zu verherrlichen. Was ist da so ein altertümlicher Begriff irgendwie, dieses Verherrlichen? Was können wir darunter verstehen, auch in unserer Zeit?
Also für mich ist ganz wichtig, dass in diesem Wort Herr steckt, verherrlichen. Also das hat sehr viel meines Erachtens dann auch mit der Anbetung zu tun, mit dass ich Gott anbete. Also ich lasse Gott Gott sein. Gott ist der Herr meines Lebens, nicht ich selbst, sondern er beherrscht mein Leben. Er ist der Herrscher meines Lebens. Ich akzeptiere und anerkenne ihn als meinen Herrn. Ich bin, wie es Jesus ja hier auch sagt, sein Diener, dort wo er ist, wird auch sein Diener sein. Also wenn ich ihm diene und ihn als meinen Herrn anerkennen, dann werde ich dort sein, wo er auch ist, und er wird dort sein, wo ich bin. Also dieses Wort verherrlichen, das sehe ich wirklich so als eine Überschrift über mein Leben. Gott ist mein Herr und ich bete ihn mit meinem Dasein an. Darum geht es, ihn als Gott anzuerkennen und mich ihm als Diener zur Verfügung zu stellen, also ihm nachzufolgen, sein Jünger zu sein. Mhm.
Die Israeliten, die haben ja Jesus mal gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot von ihren 673 Geboten, die sie zu erfüllen hatten und die kein Mensch so auswendig hersagen konnte. Jesus sagt, das Wichtigste ist es, den Herrn, deinen Gott, zu lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Das ist das, worin die Verherrlichung des Vaters besteht, nämlich genau dieses Gebot zu erfüllen. Und das Zweite ist ihm gleich, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. In diesen beiden Geboten bestehen alle anderen Gebote. Und wenn ein Mensch dahin kommt, dass er Gott als Gott anerkennen kann, dann kann er nicht anders als eben Gott anbeten. Und anbeten heißt eigentlich, sich ihm bildlich gesprochen zu Füßen zu werfen und von ihm alles zu erwarten, indem der Mensch erkennt, dass Gott Gott ist und er sein Geschöpf ist. In dem Moment verherrlicht er die Wahrheit, denn das ist die Wahrheit. Und Jesus sagt ja einmal, ich bin gekommen, um Zeugnis zu geben von der Wahrheit. Er selber ist die Wahrheit und er selber ist die eigentliche Verherrlichung Gottes. Denn indem er seine ganze Liebe zeigt, und das ist für uns ja sowas von unverständlich und nicht nachvollziehbar, dass da einer ist, der alles hatte und alles lässt, um uns gleich zu werden. Also tiefer geht es ja eigentlich gar nicht, aber das ist die Wahrheit, nämlich diese große Liebe, diese eigentliche Liebe. Denn wo gibt es denn eine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt? Und wenn wir darauf schauen, dass das der Wille des Vaters ist, dass der Sohn den Menschen zeigt, wie sehr und wie groß die Liebe des Vaters ist, dann wird Gott verherrlicht. Und wir können Gott immer nur verherrlichen, indem wir versuchen, so gut wir können, zu lieben, wenn wir dieses erste Gebot erfüllen. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Alle anderen Werke, die kann man auch ganz oberflächlich tun, aber mit ganzem Herzen zu lieben und es ernst zu meinen, das ist das, was uns aufgetragen ist.
Das bedeutet für uns dann eben, Gott in unserem Leben zu verherrlichen, das hat nichts mit irgendwie einem strahlenden Aufscheinen, dass alle davon angezogen werden, unbedingt zu tun, sondern das steckt dann mehr in diesem, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, und sich darin in den Willen Gottes ganz, ganz anzuvertrauen, also Gott in uns anfangen, Raum zu geben, in unserem Herzen ihn wirken zu lassen, unsere Grenzen zu sprengen und mit ganzem Herzen zu lieben und es ernst zu meinen, wie du gesagt hast. Das ist die wahre Verherrlichung.
Ja, der Meister Eckhart, der spricht mal von einem allerkräftigsten Gebet. Und er sagt, was ist denn das kräftigste Gebet? Das kräftigste Gebet kommt aus dem allerlautersten Herzen. Aber was ist denn ein lauteres Herz? Und da gibt er die Antwort, ein lauteres Herz ist, wenn einer seinen ganzen Willen an den Willen Gottes angleicht, wenn er mit seinem ganzen Gemüt und mit seinem Herzen nur danach fragt, was ist der Wille Gottes, dass er also nicht mehr sich meint, sondern in allen Dingen Gott meint. Das aus diesem Herzen käme das allerkräftigste Gebet. Denn das hat mich ja mal sehr interessiert, was das allerkräftigste Gebet ist. Und das war die Antwort von Meister Eckhart.
Ja, ich denke, mit diesen Grundgedanken können wir auch schon langsam in die Abschlussrunde dieses Bibelgesprächs gehen bei Radio Horeb. Wir können ein wenig kurz mal nachdenken in uns gehen und uns fragen, was nehmen wir mit aus diesem Gespräch in die kommende Woche? Schwester Franziska, hast du schon eine Idee?
Ja, nach wie vor ist es der Lieblingssatz aus diesem Evangelium, den ich vorhin schon am Anfang zitiert habe, Vers 32. Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Diesen Satz liebe ich sehr. Und es ist immer wieder ein neues Bemühen, eben nicht, wie du vorhin sagtest, dieses kleine Hühnchen, mich mit allen vier Beinen auf den Boden zu pressen und mich nicht wegziehen zu lassen, ist mein Bemühen, immer wieder mich von ihm anziehen zu lassen, mich wegzuziehen von dem, was aus dieser Welt vielleicht verlockt und mich von ihm wieder wegführen möchte. Also ich möchte mich nach wie vor Tag für Tag von ihm anziehen lassen, so wie er mich schon seit meinem Dasein angezogen hat und mich immer weiter anziehen wird, mich dem möglichst wenig zu widersetzen. Das ist so mein Wunsch, gerade jetzt auch für den Rest dieser österlichen Bußzeit.
Danke. Ich möchte mitnehmen, dass ich das beherzige, wenn Jesus sagt, wenn einer mir dienen will, folge er mir nach und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Die Griechen wollten Jesus sehen und das ist eigentlich für mich die Antwort. Wenn ich ihm diene, dann bin ich dort, wo er ist. Und dann werde ich ihn sehen, denn ich kann ja nicht mit irgendjemand zusammen sein, ohne ihn wirklich zu sehen. Und dass ich Jesus immer besser sehen darf mit den Augen meines Herzens, den ganzen Tag über, in der Anbetung, immer dort, wo ich bin, dass ich bei ihm bin, um ihn sehen zu dürfen.
Danke, Mutter Theresia und Schwester Franziska. Ich nehme diese letzten Gedanken gerne mit und den Gedanken dieses Sterben. Was bedeutet das nochmal für mich ganz persönlich, wie ein Weizenkorn zu werden, das mit ins Herz zu nehmen, diesen Gedanken, eben die Frage, wie sehr, ja, wegzukommen auch von dem Beurteilen meiner selbst und der anderen, sondern einfach das Leben immer neu als Anruf Gottes zum Lieben zu verstehen. Das ist schon Wegstrecke genug, das in seinem Leben auch nur so halbwegs umzusetzen. Also jede Situation und wenn sie mir noch so verquer kommt, immer als einen Anruf Gottes nach seinem Willen zu fragen und in dieser Situation ganz, ganz auf ihn zu schauen und nicht mehr auf mich selber. Das reicht eigentlich für die ganzen nächsten Jahre, aber das soll mich jetzt auch in der kommenden Woche begleiten. Ich danke Mutter Theresia und Schwester Franziska ganz herzlich für dieses Bibelgespräch, wie so für die ganz vielen, die wir schon mit euch bestritten haben. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Ich hoffe, dass für Sie auch etwas mit dabei war. Ich wünsche allen ein gesegnetes Wochenende. Gabi Fröhlich bin ich und Mutter Theresia spricht noch ein Gebet als Dank für uns alle.
Jesus, wir danken dir, dass du uns gleich geworden bist in unserem Menschsein. Wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, was wir dir wert sind, wie sehr du uns liebst. Lass uns immer mehr deiner Liebe trauen. Entzünde in unserem Herzen eine große Gegenliebe, dass wir Tag für Tag dir dienen und damit bei dir sind und du uns zum Vater führst. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.